Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Sie haben Interesse an Forschung, wissen nicht, wo Sie einen Förderantrag einreichen sollen? Dann sind Sie hier richtig. Herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, der Vorstandsvorsitzende der Else-Grüner-Fresenius-Stiftung, Herr Professor Michael Madea. Heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Professor Michael Madea, den Vorstandsvorsitzenden der Else-Grüner-Fresenius-Stiftung, als Gast begrüßen zu dürfen. Herr Madea, herzlich willkommen im NeoCast.
Guten Tag, danke schön für die Einladung.
Ja, die Else-Grüner-Fresenius-Stiftung ist ja eine der bedeutendsten gemeinnützigen Institutionen in Deutschland, wenn es wirklich um die Förderung medizinischer Forschung und aber auch Unterstützung humanitärer Projekte im Gesundheitswesen geht. Seit der Gründung sorgt sie dafür, dass Innovationen in der Medizin entstehen, Forschung gefördert wird und auch konkrete Hilfen dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, lassen sich die zentralen Aufgaben der Stiftung so in 5 Bereiche unterteilen. Das ist einerseits medizinisch-wissenschaftliche Forschung, insbesondere mit Bezug auf Patientenversorgung, Unterstützung humanitärer Projekte weltweit, Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Würdigung herausragender Leistung durch Preise und Auszeichnung. Und sie setzen aber auch selber Impulse, damit Innovation schneller in die Praxis gelangt. Soweit eine kurze Vorstellung der Stiftung, der Else-Grüner-Fresenius-Stiftung. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen und mit einem gewissen Fokus auf die Bedeutung für Früh- und Neugeborene. Herr Madea, aus Ihrer Sicht, habe ich noch was vergessen oder würden Sie noch irgendwas betonen für die Stiftung, was von Bedeutung ist?
Vergessen haben Sie nicht. Ich würde gerne noch etwas betonen. Ihr ersten Punkt, die Förderung der medizinisch-naturwissenschaftlichen Forschung oder medizinisch-wissenschaftlichen Forschung. Wir haben dabei noch einen besonderen Schwerpunkt. Das sind die sogenannten klinischen Scientist-Modelle. Also die Modelle, bei denen jemand 50% der Zeit Patientenversorgung macht und 50% der Zeit Forschung betreibt. Dabei wollen wir einfach den Transfer von Forschungsergebnissen ans Patientenbett verbessern, aber auch, dass die Bedürfnisse, die der Arzt am Patientenbett erfährt, besser in die Praxis umsetzen kann.
Mhm. Wenn man wahrscheinlich zum Schluss nochmal drauf kommen, wenn man sagt, wie können Sie wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützen in dem Bereich? Also haben wir ganz grob die Stiftung vorgestellt. Natürlich interessiert mich auch der Gast und deswegen habe ich immer eine Frage zum Einstieg. Und da frage ich nach einem Erlebnis in Ihrem beruflichen Leben, das Sie besonders geprägt hat. Haben Sie da auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwas mitgebracht, was Sie besonders geprägt hat?
Ja, das kann ich in dem Fall sehr eindeutig sogar beantworten. Einem wird es oft gar nicht so bewusst, aber es gibt eigentlich so Schnittstellen, wo man kleine Entscheidungen trifft und auf einmal haben die einen Einfluss auf das ganze Leben. Also wie ich zur Stiftung gekommen bin, ich war im Urlaub, ich hatte den Rucksack aufgesetzt, ich war auf dem Weg, den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zu gehen, ich hatte die Tür zugezogen, da schellte das Telefon. Und ich hatte überlegt, gehst du jetzt ran oder gehst du nicht ran? Und dann dachte ich auf der einen Seite, du bist im Urlaub. Und auf der anderen Seite dachte ich, bist du aber neugierig. Letztendlich hat die Neugierde gesiegt. Wenn die Neugierde nicht gesiegt hätte, dann würde ich nicht hier sitzen. Weil das war halt der erste Anruf, der den Kontakt dann eigentlich zu der damaligen Stiftung in Frankfurt, zu der ich dann später wechselte, hergestellt hat.
Sehr spannend. Und Sie hatten dann auch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, auf dem Weg nach Santiago de Compostela wahrscheinlich, über dieses Angebot.
Naja, das ist schon ein bisschen so wie Stiftungswesen ist. Man hat erstmal genauso, wie man von Forschung spricht, erstmal überhaupt gar keine Vorstellung davon, was das wirklich ist, wenn man es betreibt. Also ich stellte mir die Stiftungsarbeit auch eher so vor, dass ich morgens reinkam, auf dem Schreibtisch auf der linken Seite einen Stapel Anträge finden würde und abends liegt der durchgelesen und bewertet auf der rechten Seite des Schreibtisches. Aber dass Stiftungsarbeit sehr viel Kontakt mit Menschen hat, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, auch sehr viel mehr unterschiedlichen Berufen, als man als Forscher normalerweise in Kontakt kommt. Das war eigentlich das, was man erst erfährt, wenn man es wirklich macht. Also das ist bei der Forschung, glaube ich, auch. Wenn man daher zunächst mal an Forschung denkt, dann denkt man mehr an das Studierzimmer von Dr. Faustus. Das ist so eine Teamarbeit ist mit vielfachen Herausforderungen, auch kommunikativen Herausforderungen. Das kriegt man erst dann mit, wenn man es macht.
Sie kam ja direkt aus der Forschung vorher. Und wie war es denn so, sich auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen?
Das ist interessant. Also was Ich meine, als Forscher hat man den Vorteil, man hat einen kleinen Bereich, bei dem man ganz in die Tiefe gehen kann. Ich arbeite derzeit an der Bedeutung von Oberflächenladungen für den Spannungsbereich von spannungsgesteuerten Ionenkanälen. Und da würde ich mal sagen, da gab es weltweit vielleicht höchstens 20 Leute, die das überhaupt interessierte, sage ich mal so, und die das also lesen konnten. Aber der Nachteil war natürlich auch, man ist in einem sehr, sehr engen Bereich. Als ich dann zur Stiftung wechselte, merkte ich, dass ich einen viel größeren Wissensbereich oder einen viel größeren Einflussbereich hatte, Bereich, in dem ich halt tätig war. Aber man war natürlich oberflächlich. Also es ist eine andere Art von Arbeit.
Okay, kommen wir mal zur Else Gröner-Fresenius-Stiftung. Können Sie uns kurz erläutern, wann und warum die Stiftung überhaupt gegründet wurde?
Also die Stiftung wurde 1983 von Else Gröner gegründet. Else Gröner hatte zu der Zeit ein Unternehmen aufgebaut, was aus einer Apotheke und einem wirklich kleinen pharmazeutischen Betrieb von 30 Mitarbeitern bestand und hatte das bis in die 80er Jahre hinein zu einem weltweit agierenden Unternehmen ausgebaut mit ungefähr 3000 Mitarbeitern. Und sie machte sich zusammen mit ihrem Mann Hans Gröner also Gedanken darüber, wie es nach ihrem Tode weitergehen sollte. Und beim Vererben wäre es nach der damaligen Rechtsprechung so gewesen, dass sie 60% der vererbten Summe an Steuern hätten zahlen müssen. Das heißt, damit wäre das Unternehmen nicht zu halten gewesen. Deswegen war also die eine Motivation, muss man sagen, war schon, dass man ein Modell finden konnte, mit dem man halt das Unternehmen oder den Zusammenhalt des Unternehmens sichern konnte. Und das war halt die gemeinnützige Stiftung. Der zweite Aspekt, der aber auch genauso groß war, vielleicht auch so der größere war, dass Else Gröner sich in ihrem ganzen Leben eigentlich verpflichtet fühlte, etwas den Menschen zu nützen, etwas für die Menschen zu tun. Und deswegen lag ihr der Gedanke, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, die also dann auch für das Wohl des Menschen sowohl im mildtätigen Bereich, also vor allem unsere humanitären Projekte, als auch im Bereich der Forschung etwas tun sollte, lag ihr eigentlich sehr nah und war ihr ein Herzensanliegen.
Okay.
Die Stiftung ist dann 1988 nach dem Tod von Else Gröner dann erst richtig groß geworden, weil da nämlich die von ihr besessenen Unternehmensanteile halt auch in die Stiftung eingingen. Heute hat die Stiftung ungefähr 28% Besitz der Aktien von Fresenius. Fresenius, eine der weltweit größten Gesundheitskonzerne. Und das hat uns zu einer richtig großen Stiftung gemacht, bei der wir zum Beispiel dieses Jahr ein Fördervolumen von über 80 Millionen Euro haben.
Das ist schon beeindruckend, ja. Sie hatten ja gesagt, Sie fördern die medizinische Forschung insbesondere. Haben Sie da ein Projekt, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie besonders überrascht waren? Also vom Thema oder vom Ergebnis oder so?
Ach, das gibt es immer wieder. Also das ist schwierig zu sagen. Manchmal ist man überrascht, was bei Sachen herauskommt. Ich denke vielfach auch an unser größtes Projekt, was auch eigentlich in der Zeit gekommen ist, seitdem ich bei der Stiftung bin. Die Stiftung hatte eigentlich bis in die 2000er Jahre hinein primär Stipendien gefördert, Kollegs und auch Einzelprojekte vergleichbar mit der Einzelfallhilfe der DFG. Aber eine institutionelle Förderung fehlte. Und wir haben dann halt eine große Ausschreibung gemacht, über 40 Millionen Euro, um ein Institut einzurichten, haben das völlig themenoffen gelassen, haben aber damals auf die Empfehlung des Wissenschaftsrates gehört, der Empfehlungen halt zur Weiterentwicklung der medizinischen Forschung, vor allem der universitären Forschung, gegeben hat. Und was mich überrascht hat, war zum einen mal, dass sich dort so viele beteiligt haben. Das waren also nahezu 3/4 aller medizinischen Fakultäten,
okay,
haben an dieser Ausschreibung teilgenommen. Und das Zweite, was mich überrascht war, war eigentlich die Vielseitigkeit eigentlich der deutschen Forschung. Also ich will jetzt kein Negativbeispiel nennen, aber ich hatte eher konventionelle Forschung erwartet als Vorschläge und war dann noch überrascht, wie kreativ und vielseitig eigentlich die Vorschläge kamen, die dann also auch von den Universitäten halt eingebracht wurden. Letztendlich setzte sich dann das Institut oder das Else Gröner Fresenius Zentrum wurde es dann für digitale Medizin in Dresden durch, die immerhin damals den bundesweit ersten Lehrstuhl für künstliche Intelligenz in der Medizin einrichtet.
Ja, die Kollegen kenne ich gut hier in Dresden und es ist schon toll, was da entsteht. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, ich kenne so aus verschiedenen Forschungsbereichen sehr tolle Forscher. Ich bin persönlich Kliniker und Forscher und mir liegt es immer sehr am Herzen, dass die Forschung auch irgendwie beim Patienten ankommt. Man kann sehr abgefahrene Sachen machen, die Grundlagenforschung von Relevanz sind. Haben Sie die Möglichkeit, da sicherzustellen, dass diese Forschungsergebnisse oder die Forschung auch wirklich beim Patienten ankommt?
Ja, muss man ganz ehrlich sein, das ist die Quadratur des Kreises, das ist uns auch nicht gelungen. Also es ist nämlich einfach so, dass viele Ergebnisse, die vor allem aus der Grundlagenforschung kommen, die für uns unabdingbar ist und die Problematik, die daraus entsteht, werden wir in Amerika sehen, wenn jetzt die Grundlagenforschung dort an einigen Stellen zu stark abgewürgt wird. Aber gerade bei den Entwicklungen der Grundlagenforschung ist es so, dass man zum Beispiel bei Medikamenten festgestellt hat, dass es manchmal Jahrzehnte dauert, die Ergebnisse der Grundlagenforschung letztendlich zu einem Produkt gekommen sind, was dem Patienten hilft. Wir können das nur begrenzt beeinflussen. Wir tun das über mehrere Sachen. Zum einen natürlich durch die Auswahl. Das heißt, wir sind relativ wenig grundlagenorientiert in der medizinischen Forschung. Wir versuchen, Projekte zu fördern, die sehr nah eigentlich am Patienten sind, die also sehr nah an der klinischen Anwendung sind. Das ist erstmal die Auswahl des Projektes. Der andere Punkt ist der, dass wir ein eigenes Förderverfahren haben, mit denen wir Vorhaben oder auch Erkenntnisse helfen, in die Praxis zu kommen. Das hat oft natürlich mit Kommerzialisierung zu tun, was für eine gemeinnützige Stiftung problematisch ist, weil wir das nicht dürfen.
Stimmt, ja.
Aber wir probieren halt bis an den Rand zu gehen. Das heißt, Forscher zu unterstützen, vor allem wenn sie in der Universität sind, ihre Erkenntnisse so weiterzuentwickeln, dass sie damit zu einer Ausgründung kommen können, ein Start-up gründen können, etc. Und das ist einer der schwierigsten Bereiche, nämlich oft schlummern Erkenntnisse Jahre, Jahrzehnte lang, bis jemand anderes sie aufgreift und versucht, sie dann wirklich zu einem Produkt weiterzuentwickeln. Also es könnte wirklich signifikant helfen. Aber den Nachweis, und da muss ich sagen, ist natürlich auch so ein Lebenszyklus eines Stiftungsmitarbeiters zu kurz. Das sind natürlich Jahre, bis man erkennt, Jahre, bis, wenn man Glück hat, nur Jahre und nicht Jahrzehnte, bis man sieht, was wirklich wichtige Erkenntnisse sind.
Ich finde, da hängt es manchmal in Deutschland so ein bisschen an dieser aufgebauten Förderung oder Finanzierung der Förderung. Aus England kenne ich das relativ gut. Die haben ja Grundlagenforschung und man kann es dann weiterführen bis hin zur klinischen Anwendung. Das ist sozusagen so ein aufeinander abgestimmtes System, was ich unheimlich wichtig finde, weil man möchte es ja irgendwann zum Patienten bringen und wenn dann sein Design-Forschungsprojekt fertig ist, hängt man dann hinten dran und versucht die nächste Anschlussförderung zu bekommen, die dann immer wieder schwierig ist. Ja.
Sicher ist auch eine der großen Schwächen Deutschlands. Also die Bill Gates Stiftung hat vor mehreren Jahren mal gerade auch zur medizinischen Forschung eine Analyse von Deutschland betrieben und das Ergebnis war ganz kurz zusammengefasst: hervorragend in der Grundlagenforschung und schwach in der Anwendungsforschung.
Und dann kommt das nächste Problem, kommt ja dann der Kliniker, der hat nicht primär die Vision, sich auszugründen, irgendwie eine Firma zu gründen oder so. Der weiß, was er machen möchte, aber dem fehlt dann häufig dieses Geld für die Ausgründung oder auch die Unterstützung für die Ausgründung.
Genau, nicht nur das Geld, auch die Kompetenz. Also die Wissenschaft sieht sie in der Regel ja auch nicht als Unternehmer. Also das ist in der Regel auch nicht. Das sind ja auch verschiedene Fähigkeiten, die erwartet werden. Also auch das muss aufeinander abgestimmt werden und vor allem, es muss die Unterstützung da sein. Das ist in Deutschland sehr schwierig. Ist deutlich ausbaufähig.
Aber deswegen finde ich diese klinischen Scientist-Projekte so wirklich zukunftsweisend, weil da wirklich der Kliniker unterstützt wird, auch Forschung zu betreiben und damit bleibt immer der klinische Schwerpunkt in der medizinischen Forschung erhalten. Kommen wir mal zu den Schwerpunkten oder Themenfeldern, die so aktuell gefördert werden. Oder vielleicht davor nochmal die Frage, wie gucken Sie, dass Sie Themen fördern, die sozusagen auch zukunftsfähig sind? Sie haben ja oftmals Schwerpunkte, wie jetzt Digital Science oder so in der Medizin. Wie ist ja immer schwer, nicht was zu fördern, was sowieso schon alle machen, sondern so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Wie kommen Sie da auf Ihre Ideen?
Ja, zunächst einmal ist es so, wir sind völlig themenoffen. Das heißt, wir bei den Förderlinien, wir haben 9 verschiedene Förderlinien, sind wir zunächst einmal völlig, völlig offen. Von der Anästhesie bis zur Zahnmedizin kann man halt in allen Bereichen beantragen. Weil wir glauben, dass eigentlich die Innovation kommt nicht vom Förderer, sondern die kommt vom Wissenschaftler. Das heißt, der Wissenschaftler muss wissen, und das ist eigentlich das Ziel, auch der Kommunikation, die wir betreiben, wenn er eine interessante Idee hat, etwas, was ihm sozusagen sehr auf den Nägeln brennt, dann ist er gut beraten, sich an die Else-Kröner-Frisene-Stiftung zu halten. Denn Forschungsförderung in Deutschland hat zum Teil vor allem der öffentlichen Förderung, die ja die Domäne eigentlich bei uns der Forschungsförderung darstellt, einen Nachteil. Und dieser Nachteil ist, die Verfahren sollen sehr gut sein und sollen sehr transparent sein und sehr abgewogen sein und sind deshalb sehr vielschrittig. Mhm. Wenn man aber viele Ebenen zu überwinden hat, dann wird es schwierig, etwas durchzusetzen. Wenn Sie nur eine Wahrscheinlichkeit haben, dass Sie Antrag zu 80% durchkommt, und Sie haben zwei Stufen, dann haben Sie schon nur noch 64%. Dann bei jeder weiteren Stufe nimmt eigentlich die Wahrscheinlichkeit ab, auch wenn das Projekt sehr gut ist. Es ist mir klar geworden, als mal einen Nobelpreisträger, den ich getroffen hatte, mit dem ich gutes Verhältnis hatte, zu mir sagte: Michael, wenn du etwas machst, wo du von allen Seiten Beifall kriegst, dann weißt du, dass du etwas absolut Mittelmäßiges gemacht hast. Das ist auch so. Diese Spitzenforschung, die wirklich guten Ideen, die polarisieren. Entweder man lehnt es ab oder man ist begeistert davon. Und das, ich glaube, da braucht man eigentlich die Stiftung. Da sehe ich auch eine wesentliche Rolle von Stiftungen da drin, dass die Sensibilität haben, auch so etwas mal dieses Risiko einzugehen. Wir haben das zum Schluss jetzt auch in großem Umfang gemacht bei einem anderen Else-Kröner-Fresenius-Zentrum, optogenetische Therapien. Optogenetische Therapien, wir wissen nie, ob dieses Verfahren eigentlich in die klinische Anwendung kommen wird, weil es auch gentechnische Veränderungen am Patienten dann erfordert. Und das ist dann so ein Risikoprojekt, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, sagen würde, das würde die öffentliche Hand nie fördern, viel zu riskant.
Ja, und manchmal sind ja auch die Themenschwerpunkte schwierig. Man versucht dann seine Forschung so reinzubiegen, dass das passt in diesen Themenschwerpunkt, weil es ja nicht so hundertprozentig zugeschnitten ist. Wenn Sie sich so ein bisschen zurückerinnern an Projekte, die gefördert wurden, und wir haben ja einen Podcast, der sich insbesondere von der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene aus sozusagen gehostet wird, da geht es uns ja um frühgeborene, kranke Neugeborene. Können Sie sich an Projekte erinnern, die in der Richtung gefördert wurden?
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Wir haben also so ungefähr, zur Zeit laufen ungefähr 10 Projekte, die also in diesem Bereich liegen, aber auch die zeigen halt ein breites Spektrum des. Das reicht von der Rolle von bestimmten molekularen Faktoren zur Entwicklung von Blutgefäßen bei Neugeborenen und Kindern und bis hin zum Zusammenhang oder zu psychischen Fragen, zur emotionalen Belastung werdender Mütter. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Und es ist natürlich, muss man auch mal, vielleicht darf ich an Ihrem Podcast sagen, ist natürlich von der Anzahl noch durchaus ausbaufähig. Also ich kann also die Wissenschaftler nur motivieren, hier auch Anträge an die Stiftung zu stellen.
Also Sie hatten ja schon gesagt, es gibt eigentlich keine thematischen Restriktionen, also so, dass man sagen muss, ich kann mich nur für dieses Thema bewerben oder so, wie es jetzt häufig ist, so Onkologie oder so, das hat man ja in der Neonatologie nicht so, sodass wirklich die Motivation auch da sein sollte für Wissenschaftler aus dem Gebiet der Geburtshilfe, Neonatologie, sich bei der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung zu bewerben, ja?
Super. Kann ich nur so unterstützen.
Perfekt. Wir haben ja als Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, wollen wir der künftigen Generation eine Stimme geben. Und da unterstützen wir Projekte, die auf die Stärkung der Eltern fokussieren. Da haben wir Fetonäonatale Akademie, die sozusagen Wissen weiterleitet, haben diesen Podcast, wo wir auch so ein bisschen die breite Öffentlichkeit informieren. Und wir hatten jetzt vor kurzem ein Projekt, weil es teilweise auch von der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung unterstützt wurde, ist unser Bioethik-Projekt. Da sind Schüler in die Klinik gekommen, haben sich einmal im Monat getroffen mit Spezialisten und haben verschiedene ethische Themen durchdiskutiert, die in der Neonatologie auftreten, Pränataldiagnostik, aber auch, wie sollen Familienrichter entscheiden, wenn es darum geht, im Sinne des Kindes zu entscheiden. Und die haben dann in diesem Monat dieses Projekt sehr intensiv diskutiert. Da kamen spannende Einblicke von den Jugendlichen rüber. Mich hat sehr begeistert, das Projekt. Gibt es von der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung andere Projekte, die schon sehr frühzeitig einsetzen und zum Beispiel Schüler für Forschung begeistern oder so?
Ja, wir sind ein bisschen durch die Satzung etwas eingeschränkt. Das beschränkt bezieht sich vielfach auf Wissenschaftler, also das, was wir tun dürfen. Okay. Es gibt aber Randgebiete. Und wir arbeiten zum Beispiel mit der Roland-Berger-Stiftung zusammen, für Stipendiaten, die ja dort aus sozial schwierigen Umfeldern kommen, mit Stipendiaten, die den Wunsch haben, Medizin zu studieren. Und die werden dann halt durch Projekte auch herangeführt, die können auch mal hospitieren, die kriegen eine Fortbildung und eventuell sogar dann auch eine Unterstützung, wenn sie nach dem Abitur sich dann noch auf den Medizinertest vorbereiten. Okay. Also das ist so ein Gebiet, wo wir mal etwas auch für Schüler machen. Man muss aber sagen, das sind randständige
Themen. Okay. Wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen mehr wissen wollen über dieses Bioethikprojekt, wir werden es verlinken, lohnt sich. Die haben auch einen kleinen Podcast entwickelt zu zwei Fragen. Also wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Aber Sie hatten vorhin schon, haben wir kurz erwähnt, ein wirklich Ziel, was Sie erreichen wollen, junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu unterstützen. Die stehen ja häufig nach dem Studium, fange ich als Kliniker an, möchte ich erstmal in der Klinik gut sein, bin zwar motiviert, auch Wissenschaft zu machen, aber man kann Wissenschaft nicht nebenbei machen. Das funktioniert einfach nicht neben der klinischen Karriere. Da hatten Sie schon kurz angedeutet, dass Sie da unterstützen mit dem klinischen Scientist. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, was am meisten fehlt, ist eigentlich Zeit. Mhm. Vor allem in Amerika ist es viel einfacher. Da haben wir gelernt, dass es auch geht, dass man also auch klinische Tätigkeit halt mit Forschung verbinden kann. Und bei uns ist eigentlich das Hauptrezept, dass wir also versuchen, Zeit zur Verfügung zu stellen, indem wir zum Beispiel die Personalkosten übernehmen, dass jemand 50% der Zeit dann also auch Forschung betreiben kann. Meistens ist die Forschungskomponente, die dann bezahlt werden muss, während die eigentliche Patientenversorgung dann über eine ganz normale Ausstellung läuft.
Okay, das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Zeit frei bekommt. Wenn jetzt Zuhörer sind oder Zuhörerinnen sind, die sagen, finde ich gut, welche speziellen Formate kann man sich selber darauf bewerben, auf diese klinischen Scientist-Stellen oder welche speziellen Förderformate würden Sie empfehlen für junge Kollegen, Kolleginnen?
Also wir haben hier bei der Stiftung mehrere Formate. Das sind zunächst mal die Memorial-Stipendien und die Exzellenz-Stipendien, bei denen man wirklich für einen begrenzten Zeitraum, das sind in der Regel so 3 Jahre, dann also die Möglichkeit bekommt, 50% seiner Zeit zu forschen, die Universität also bereit ist, das Klinikum in der Regel dann also die Stelle zunächst mal für diesen Zeitraum auf 50% zu reduzieren, übernehmen dann praktisch die andere Gehaltshälfte. Das ist also sozusagen das wichtigste Modell. Dann haben wir noch das als Kollegin angelegt. Das ist auch die Freistellung zum größeren Umfang. Und wir haben jetzt für die weiterentwickelte Gruppe auch die klinischen Scientist-Professuren eingeführt. Das ist also für die, die eigentlich klinischen Scientist-Programme durchlaufen haben und das für einen Berufsweg weiter machen wollen. Bei denen ist es dann bis zu 10 Jahre festgelegt, dass sie die Hälfte der Zeit also in Forschung betreiben können. Mhm. Ansonsten muss man sagen, die Stiftung hatte damals, das war noch vor meiner Zeit, Pionierarbeit geleistet mit den klinischen Science-Modellen. Mittlerweile ist es so, dass es von 39 Fakultäten in Deutschland, medizinischen Fakultäten, 38 klinischen Science-Programme haben. Es gibt insgesamt 136 klinischen Science-Programme in Deutschland. Also es gibt ein großes Spektrum, was jetzt weit, weit über die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung und ihre Angebote hinausgeht.
Und wer sich da mehr informieren möchte, findet natürlich die Details auf der Homepage von der Stiftung. Wir werden die auch verlinken zu dem Podcast. Da kann man sich die ganzen Details angucken.
Ja, hinweisen möchte ich auch darauf, ist natürlich leicht, auch im Internet jetzt etwas zu finden. Und wir machen gerade auch eine große Evaluation zusammen mit dem Medizinischen Fakultätentag. Das wird auch nächstes Jahr eine Publikation geben, die klinischen Scientist-Modelle dann auch beleuchtet und darstellt und auswertet.
Herr Madea, jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts und ich habe zum Schluss immer an meine Gäste eine Frage, die sich insbesondere auf eine Empfehlung an die jungen Zuhörer oder Zuhörerinnen richtet. Was können Sie den Kolleginnen und Kollegen mitgeben für ihren medizinischen Berufsweg, was sie vielleicht berücksichtigen sollen oder berücksichtigen können?
Das ist eine schwere Frage, habe ich lange überlegt, wie man eigentlich so eine Frage eigentlich, die mir öfter mal gestellt wird, eigentlich dann beantworten kann. Ich glaube, was mich immer beeindruckt bei den Nobelpreisträgertagungen, dass die Nobelpreisträger sagen, geht euren Weg, macht das, was ihr für richtig wählt, lasst euch nicht beirren. Was man dabei übersieht, ist, dass dabei zwar Nobelpreise herauskommen, aber auf der anderen Seite gibt es eine sehr viel größere Anzahl von Menschen, die dann in ihrer Laufbahn scheitern. weil sie nämlich nicht mehr weiterarbeiten können. Und deswegen glaube ich, was mein Rat wäre, darüber nachzudenken, wo man seinen eigenen Weg geht und wo man den Rat eines erfahrenen, freundschaftlich gesonnenen älteren Wissenschaftlern annimmt. Ich glaube, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen der eigenen Motivation, dem eigenen Willen und der Erfahrung und dem Rat von Älteren, dieses Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigste, um einen erfolgreichen Berufsweg zu gehen, der dann auch nicht höhere Ehren wie Klinikdirektor oder Nobelpreis ausschließt.
Sehr spannend, weil wir haben schon verschiedene. Ich werde irgendwann mal so eine Zusammenfassung machen von diesen letzten Empfehlungen. Und da entsteht immer wie so ein kleines Puzzle, einzelne Teile, die da so ein Bild abgeben. Viele sagen eben, man soll seinen eigenen Weg gehen und das machen, was einem Spaß macht. Aber dieser Aspekt, sozusagen da auch rechtzeitig zu erkennen, wann es vielleicht nicht sinnvoll ist, ist eine interessante Facette davon noch, glaube ich, nochmal.
Ja, und ich glaube, das wird spätestens dann auch relevant, wenn man halt eine Arbeitsgruppe hat, weil dann ist man nicht nur verantwortlich für sein eigenes Leben, sondern auch für das seiner Mitarbeiter und auch für das berufliche Leben. Und dann Empfehlungen zu geben, die entweder ein Nature Paper bringen oder auf deren Seite etwas für einen Papierkorb, das ist nicht mehr ethisch vertretbar, finde
ich. Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Herr Madea.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Forschungsförderung durch die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung.
Das war der Neocast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.